Die Reisebusse tauchten einer nach dem anderen auf und kamen langsam zum Hafen heruntergerollt, der ein kleines Stück außerhalb des Ortes lag. Die meisten hatten eine schwierige Reise hinter sich, von Dänemark hinüber nach Schweden und von dort aus gen Norden über die Landesgrenze nach Finnland. Auf der letzten Strecke bis nach Petsamo waren die Busse über schlechte Straßen durch Gebiete gekrochen, in denen sich Russen und Finnen bekämpft hatten. Die Gruppe war zunächst mit Fähren und auf Viehwaggons gereist und für diese letzte Etappe waren sie in Busse verfrachtet worden und von Rovaniemi nach Petsamo am nördlichen Eismeer gefahren, wo das Passagierschiff Esja am Kai lag und darauf wartete, die Menschen nach Hause zu bringen. Die Gruppe war groß. Um die 260 Passagiere stiegen in den ruhig fallenden Schnee hinaus, als die Fahrzeuge schließlich am Hafen hielten und streckten ihre Glieder, bevor sie nach ihren Taschen, Koffern und Bündeln sahen und sie zum Schiff brachten. Sie stand an der Gangway und beobachtete, wie die Leute aus den Bussen strömten, voll freudiger Erwartung, ihn endlich wiederzusehen, nach monatelangem Briefwechsel und einem einzigen Telefonat, bei dem sie ihn kaum verstanden hatte. Sie war einen Tag zuvor mit anderen Isländern nach Petsamo gekommen, die in Schweden gearbeitet hatten und nun mit der Esja nach Hause fahren wollten. Sie hatte sich über die Nachricht gefreut, dass das deutsche Oberkommando in Norwegen und Dänemark die Reise erlaubt hatte, dass alle isländischen Staatsbürger, die das wollten, nach Hause reisen durften, dass ein Schiff geschickt werden würde, um sie abzuholen. Sie glaubte, dass dieser entlegene Ort gewählt worden war, weil er außerhalb der Kampfzonen lag und der Weg über neutrales Land führte. Sie hatte nicht zweimal darüber nachdenken müssen. Wollte in diesen unruhigen Zeiten nirgendwo anders sein als in Island und hatte ihn gedrängt, auch mit diesem Schiff zu reisen. In seinem letzten Brief hatte er geschrieben, dass er sich in die Liste eintragen wolle. Als sie ihn nirgends entdeckte, schob sie sich vorsichtig in das Gedränge, das am Kai entstanden war, und hielt besorgt nach ihm Ausschau. Sie stieg in einen Bus nach dem anderen und suchte sie erfolglos ab, bis sie einen seiner Kommilitonen aus dem Medizinstudium entdeckte. Er erkannte sie sofort und, warum auch immer, sie umarmten sich wie alte Freunde. Vielleicht, weil sie an einem fremden Ufer standen und auf dem Weg nach Hause waren. Sie sah ihm sofort an, dass irgendetwas nicht stimmte. »Ist er nicht mitgekommen?«, fragte sie. Der Mann sah sich betreten um. »Ich weiß nicht, was da dran ist, aber weißt du, was er in Kopenhagen gemacht hat?« flüsterte er. »Gemacht? Dasselbe wie du?« »Ja, sicher, das schon, aber ich weiß nicht, ob da etwas dran ist, aber ich habe gehört, dass er verhaftet wurde.« »Verhaftet? Dass sie ihn festgenommen haben? Die Nazis.« Thorson eilte durch den engen Krankenhausflur. Man hatte ihm gesagt, dass nur wenig Zeit bleibe. Der junge Mann sei sofort ins Militärkrankenhaus im Camp Leuganes gebracht worden. Er befinde sich in einem kritischen Zustand. Es sei nicht sicher, ob er die Nacht überleben werde. Auf dem Flur begegnete Thorson einem katholischen Militärseelsorger, der schon darauf wartete, dem Opfer des Angriffs das letzte Sakrament zu spenden. Er schickte Thorson weiter zum Operationssaal. Der Mann lag noch auf dem Operationstisch. Der Militärarzt stand vor ihm und trocknete sich die Hände, als Thorson hereinkam. Sie begrüßten sich und der Arzt erklärte ihm, man habe dem Mann ein starkes, schmerzstillendes Medikament gegeben. Mit einer kaputten Flasche sei er angegriffen worden. In einem Auge habe sich ein Glassplitter gefunden. »Wir haben alles versucht, was in unserer Macht steht«, sagte er. »Einen solchen Überfall sieht man nicht alle Tage. Diese Brutalität ist, das ist nicht nachvollziehbar.« »Hat er irgendetwas gesagt?« »Nein. Er konnte uns nichts über den Angriff sagen und auch nichts darüber, wer ihn so zugerichtet hat.« Der Verletzte stöhnte laut auf und schien wieder zu Bewusstsein zu kommen. Er hatte einen Verband um den Kopf, an manchen Stellen Blut durchtränkt, nur Nase und Mund waren noch zu sehen. Der Mann streckte suchend eine Hand aus, fand Thorson, der sich zu ihm herunterbeugte, und hielt ihn fest. Der Mann konnte nicht weitersprechen. Er ließ Thorson los und seine Hand fiel kraftlos herunter. Thorson sah den Arzt an. Er ist im Delirium. Ich glaube, er hat auch versucht, uns etwas zu sagen, bevor wir ihn operiert haben, aber das war völlig unverständlich. Die Tür zum OP schwang auf, und zwei Soldaten schoben ein Bett an den Operationstisch, um den Verletzten auf ein Zimmer zu bringen. »Wissen Sie, ob es Zeugen gab, die den Angriff beobachtet haben?«, fragte Thorson. »Nein, nicht, dass ich wüsste«, antwortete der Arzt. »Der Soldat, der ihn gefunden hat, ist mit dem Krankenwagen hergekommen und sitzt jetzt in meinem Büro. Er sagt, er habe den oder die Angreifer nicht gesehen. Vielleicht waren es mehr als einer. Der arme Junge hat versucht, die Hand über seinen Kopf zu halten, hat Schnitte an den Unterarmen und in den Handflächen. Es ist offensichtlich, dass...« »Ja?« »Er sollte das nicht überleben«, sagte der Arzt. »Und das wird er auch kaum. Das war ein Mordversuch, keine Frage.« »War er unbewaffnet?« »Ja, soweit ich weiß.« Der Pfarrer folgte den Soldaten mit dem Krankenbett den Flur entlang und der Arzt führte Thorson in sein Büro. Der Soldat sprang sofort auf, als er sie sah und salutierte. Der Arzt sagte, er werde sie nun allein lassen, er wolle sich nach Hause aufmachen. Thorson musterte den Soldaten. Seiner Uniform nach gehörte er zur Infanterie, war ein einfacher Gefreiter, kaum über 20. »Können Sie mir sagen, was passiert ist? Waren Sie allein unterwegs?« »Ja, ich kam gerade aus der Stadt, als ich etwas hörte. Eine Katze schien mir, so ähnlich klang dieses Jaulen jedenfalls. Ich wusste nicht, was es war. Das war nicht weit von diesem Club, dem Piccadilly. Da lag der Mann auf der Wiese, direkt vor dem kleinen Gebüsch.« »Hat er irgendetwas darüber gesagt, was passiert ist?« »Nein, er hat kein Wort herausgebracht. Und dann ist er ohnmächtig geworden.« »Sie kennen ihn nicht?« »Nein.« »Und Sie haben niemanden in der Nähe gesehen, der ihm das angetan haben könnte?« »Nein, er lag dort ganz allein.« »Hatten Sie den Eindruck, dass er aus dem Piccadilly kam?« »Das kann ich nicht sagen.« In diesem Moment erschien der Arzt in der Tür und sah Thorson ernst an. »Ich habe ja schon vermutet, dass er es nicht überleben wird.« »Er ist also tot?« »Ja, er ist tot.«